Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von Tax Talents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet Tax Talents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist Tax Talents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen, man müsste schon fast sagen, guten Abend in diesem Fall, Live-Aufnahme von Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist Marc Ohrendorf, ich sitze heute für das IWW-Institut im schönen Maritimhotel am Vorabend des Kongresses Praxis Steuerstrafrecht, so heißt das, Praxis Steuerstrafrecht, ja genau, und spreche mit Dr. Martin Wulff. Hallo Herr Wulff. Lieber Martin, schön, dass du da bist. Wir fangen wie immer ganz vorne an. Du hast irgendwann nicht die Steuerberaterausbildung gemacht, sondern einmal Jura studiert.
Yes, genau.
Wann und vor allem warum?
Wann und warum? Um ganz ehrlich zu, also wann, irgendwann zu Anfang der 90er Jahre habe ich in Kiel Jura studiert. Bei der Frage, warum ich Jura studiert habe, muss ich ehrlich gesagt passen. Ich weiß eigentlich nur noch, dass ich so in, also jetzt nicht irgendwie mit 6 schon, sondern irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, so irgendwie in den letzten Schuljahren, dass ich mir irgendwie entschieden hatte, Jura zu studieren. Ich habe da keinerlei familiäre Vorbelastung, wie er meint, Anja. Irgendwie habe ich das einfach entschieden. Ich weiß nicht mehr, warum. Mhm. Aber im Nachhinein, ich habe es jedenfalls, kann ich tatsächlich so sagen, keine Sekunde bereut eigentlich.
Gab es Alternativen?
Nee, also wirklich jetzt, nachdem ich nicht mehr Tierarzt werden wollte, so ungefähr. Ja. Nee, war das war irgendwie klar. Also ich weiß wirklich nicht, warum. Ich sag mal jetzt so im Nachhinein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so aufgesetzt ist. Ne? Ich meine, das ist so Umgang mit Sprache und so. Es hat ja ein bisschen schon auch so logische Beziehungen und so. Also von daher fühle ich mich da eigentlich wohl.
Warst du gut in Mathe?
Ja, ganz gut. Also jetzt nicht so überragend, aber.
Ja, weil Judex non calculat ist Unsinn.
Das ist Quatsch, ja.
Ja, ja, das stimmt einfach nicht. Viele, es gibt so Korrelationen, die auch ganz gerne Mathe gemacht haben, sind auch überproportional häufig Juristen geworden. Deswegen die Frage. Ja. Okay, kommst du aus Kiel oder warum Kiel?
Ja, genau. Ich komme aus Kiel. Also ich bin in Koblenz geboren, das war bei mir ein Versehen. Und meine Familie kommt sonst aus Kiel und ich bin in einem kleinen Ort zwischen Kiel und Eckernförde aufgewachsen. Okay. Aber in Kiel zur Schule gegangen und habe dann in Kiel auch studiert.
Und war dein Ziel immer schon, Anwalt für Steuerstrafrecht zu werden?
Nee. Ich habe, als ich studiert habe, das weiß ich wohl noch, hätte ich mir, glaube ich, auch vorstellen können, irgendwie Richter zu werden oder so. Das hätte mich auch interessiert. Und ich bin dann zum Steuerstrafrecht durch einen vollkommenen Zufall gekommen, glückliche Fügung, wobei ich da auch, weiß nicht, ob ich jetzt sozusagen vorausgreife, aber das ist ein bisschen auch, was ich ehrlich gesagt so jungen Juristen immer sagen würde. Also wer im zweiten Semester schon weiß, dass er Kartellrecht machen will, also ist toll, okay, aber mir ist das so ein bisschen suspekt. Und ich finde eigentlich immer, man muss sich treiben lassen und die Juristerei ist irgendwie ein tolles Handwerk, weil man damit so viel machen kann. Und meine Wahrnehmung ist ehrlich gesagt auch, dass gerade wenn man mit Anwälten, den größten Spezialisten irgendwie spricht, die heute für ein Thema sozusagen stehen, das sind häufig Leute, die ursprünglich was ganz anderes machen wollten und die dann irgendwie zufällig da gelandet sind.
Und welcher Impuls war es dann?
Bei mir war das tatsächlich so, dass ich durch den ersten glücklichen Zufall im Studium an den Lehrstuhl von Professor Samson gekommen bin, als studentischer Mitarbeiter. Wobei, das war nicht mal meine Initiative. Ich habe in einem Laufsportgeschäft gearbeitet. Ich habe Laufschuhe verkauft und bin dann gefragt worden, ob ich mich da nicht bewerben will als studentische Mitarbeiter bei Samsons Lehrstuhl. Und das war großartig. Das war ein ganz tolles Umfeld.
Also Networking ist alles am Ende des Tages.
Wenn man so will, ja. Ja, ja, genau, genau. Und ich bin dann nach dem ersten Examen wollte ich eigentlich in die USA gehen und ein LLM machen. Mhm. Und hab dann nicht so die Stipendien bekommen, die ich eigentlich hätte bekommen wollen. Irgendwie Fulbright hat mich irgendwie nicht genommen. Ich weiß auch nicht warum. Und parallel dazu hat Samson mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm weiter am Lehrstuhl zu arbeiten und zu promovieren. Mhm. Und dann habe ich eine von den richtig guten Entscheidungen in meinem Leben getroffen, weil Samson mir als Promotionsthema irgendwas aus der Notwehrdogmatik oder so zugedacht hat. Und da habe ich dann gesagt, nee, ich möchte gern was machen, von dem ich gar keine Ahnung habe. Und da kamen dann drei Sachen bei Samson am Lehrstuhl in Frage. Ich weiß, Insiderhandel habe ich mir mal angeguckt. Das war damals so ein Modethema. Mhm. Dann Insolvenzstrafrecht, weil ich von Insolvenzrecht keine Ahnung hatte. Und Steuerstrafrecht, weil ich von Steuerrecht keine Ahnung hatte. Und das war so die. Und dann habe ich Steuerstrafrecht gemacht. Und bin dann, ne, die Doktorarbeit ist so eine strafrechtsdogmatische Frage, Handeln unterlassen, aber habe dann sozusagen auf dem Weg sozusagen Steuerrecht gelernt, ja, angeguckt.
Langsam. Die meisten, die eine Promotion schreiben, machen das ganz gerne in einem Umfeld, wo sie sich halbwegs zu Hause fühlen. Jetzt warst du im Strafrecht zu Hause, aber sozusagen nicht in dieser Nische. Woher kam das überhaupt, dass du gesagt hast, ich will das in einem Bereich machen, den ich noch nicht kenne?
Das war damals tatsächlich schon die bewusste Entscheidung, dass ich so gesagt habe, wenn ich jetzt promoviere und mich hier 2 Jahre hinsetze, dann möchte ich gerne irgendwas Neues machen, rechtlich jetzt. Und auch schon instinktiv so ein bisschen die Entscheidung, ich will, glaube ich, nicht nur Kernstrafrecht sozusagen mein Leben lang machen, sondern eben noch irgendwie den Horizont da so ein bisschen erweitern. Das war so die Vorstellung. Mhm. Und das war bei Samson dann relativ entspannt. Da konnte man sich sozusagen so ein bisschen umgucken, wozu man Lust hatte. Im Wirtschaftsstrafrecht hat er relativ viel gemacht in dem Bereich. Und ich habe dann mir, ja, er hatte dann eine Frage. Bei Samson war das immer so, das war eigentlich immer ganz lustig. Samson hat immer gesagt, er vergibt die Themen als Promotionsthemen, die er immer schon mal verstehen wollte. Wo er immer schon mal gesagt hat, das müsste eigentlich jemand mal für sich irgendwie überlegen, wie
absolut
das ist.
Absolut uneigennützig natürlich.
Absolut, genau. Ja. Und da hatte er hatte so eine Sonderkonstellation zu § 153 der Abgabenordnung, Berichtigungsanzeigepflichten. Und das hatte er mir sozusagen als Hausaufgabe mitgegeben, im Sinne von, gucken Sie sich das doch mal an und gucken Sie mal sich mal an, ob man daraus nicht ein Promotionsthema machen kann.
Okay.
Und dann war das, ich will jetzt nicht da zu tief gehen, die Ausgangsfrage war dann, dass ich gesagt habe, es gab dazu auch schon eine Arbeit von Herrn Lütt, diese Abgrenzung Handeln unterlassen, also kann das ganz banal, kann man sofort erklären, ne? Wenn ich einen Gewinn von 100 habe und ich erkläre nur 60, und dann wird nur 60 veranlagt, dann ist das irgendwie nicht in Ordnung, okay. Und die Ausgangsüberlegung war, warum ist das eigentlich eine Steuerhinterziehung durch Handeln?
Habe ich 60 falsch gehandelt? Oder habe ich 40 unterlassen zu deklarieren?
Geht es doch darum, ich werde doch nicht bestraft, weil ich 60 erklärt habe, sondern ich werde doch wohl bestraft, weil ich 40 nicht erklärt habe. Mhm. Und das kann man eben auch, wenn man das strafrechtsdogmatisch sich dann anguckt, ich bin bis heute der Einzige, der das ernsthaft vertritt, aber ist das richtige Ergebnis, dass das auch tatsächlich in den meisten Fällen nur ein Unterlassen ist.
Das kann nur so sein. Absolut. Gut, dann war das sozusagen ab da klar, dass du Steuerstrafrechtler wirst. Und auch als Anwalt, das war dir auch klar?
Ja, denn realistisch ist es ja so, wenn man in den Staatsdienst geht, ne, wenn man Richter wird, kann man ja nicht Steuerstrafrecht machen, sondern da muss man ja alles Mögliche machen. Ja. Und in der Staatsanwaltschaft ja genauso. Und ehrlich gesagt, zum Finanzamt zu gehen, das soll jetzt nicht gehässig klingen, aber da habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Also das war irgendwie keine Option. Und ich muss ehrlich zugeben, also ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen, ich habe ja auch viele Bekannte und Freunde, die sind mit Begeisterung Staatsanwälte, Richter, die aber so nach den Referendarstationen bei der Staatsanwaltschaft beim Gericht wusste ich eigentlich, dass ich das nicht machen möchte.
Mhm, okay. Na, aber du hast es ausprobiert.
Ja.
Dafür ist es ja auch da.
Klar.
Ja. Und dann bist du wo eingestiegen?
Dann bin ich im Referendariat, habe ich mir die Station dann schon so gelegt. Ich bin dann irgendwie bei den Gerichten gewesen. Beim Verwaltungsgericht war ich in so einer Abgabenkammer, die so ein öffentliches Abgabenrecht macht. Und hatte dann witzigerweise, weil Samson damals ein Mandat mit Herrn Schwedhelm zusammen gemacht hat. Samson hat ja auch verteidigt. Deshalb kannte ich Schwedhelm so das ist der Anwalt aus Köln, der hier ab und zu kommt. Und hatte auch schon eine Referendarbewerbung geschrieben, um zu Streck zu gehen, Streckmark später nach Köln. Und bin dann aber zu Hamann Hemmelrath gegangen. Mhm. Das war ja damals so der aufgehende Stern am Himmel der Großkanzleien sozusagen. Ich weiß nicht, ob wir hier ehemalige…
Ja, ich habe gerade ins Publikum geguckt. Mir kommt der Name auf jeden Fall irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, das klären wir nach dem Podcast.
Ja. Und da bin ich dann in der Wahlstation dann in München gewesen bei Hamann Hemmelrath. Mhm. Und das war auch super, hat mir auch gut gefallen. War halt auch mal interessant, denn Hamann war damals schon Großkanzlei und so das sozusagen mal mitzubekommen. Und bin dann, als ich da in München war, war in der NJW eine Anzeige von Streck. Ganz klassisch, oldschool sozusagen. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann bewerbe ich mich da jetzt auch nochmal und fahre dann da mal hin. Und da hatte ich dann irgendwie gleich ein relativ gutes Gefühl, so aus dem Vorstellungsgespräch heraus und so.
Weil der Personal Fit besonders gut war?
Ja, genau. Und die, dann war das, um da ganz ehrlich zu sein, bei Hermann Hemmelrath habe ich zum Beispiel zusammengearbeitet mit Jan Olaf Leisner, für den habe ich damals gearbeitet, der jetzt auch ein sehr namhafter Steuerstrafrechtler ist. Das hat mir da auch super gut gefallen. Das war ein bisschen dann mal so ein Missverständnis. Ich habe eine Nebenbemerkung, einem der anderen Partner hatte ich da mal so verstanden, dass die sagen, wir stellen im Moment gar nicht mehr ein im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Und dann dachte ich so, ach so, ja, dann kann ich mich ja bei Streck mal bewerben. Ja, aber war jedenfalls die richtige Entscheidung.
Ist ja gut gegangen.
Ja, ja, genau. Ja,
okay. Dann kurz mal zu euch sozusagen, in welchem Bereich ihr so beratet. Ihr seid relativ breit aufgestellt. Also ihr habt jetzt nicht nur so, ich sag mal, im Steuerstrafrecht noch die eine absolute Expertise im, ich weiß nicht, Downrates begleiten oder so, sondern ihr macht ein bisschen breiter und auch von den Industrien her habt ihr eine breitere Mandantschaft, ne?
Genau, ne, die, ich sag mal so, wenn man jetzt das sozusagen den Fokus aufs Steuerstrafrecht legt, ist das ja bei uns in der Kanzlei so, dass wir uns jetzt nicht als reine Steuerstrafrechtler verstehen, auch wenn die Kanzlei dafür vielleicht mit am meisten sozusagen so wahrgenommen wird, sondern wir sind eine Steuerrechtskanzlei. Und ne, man muss ja so sagen, dass Streck mit einigen anderen so in den 80er Jahren im Grunde genommen so diesen Beruf des Steueranwalts erfunden hat. Also gesagt hat, ne, auch Juristen und Anwälte können steuerrechtlich tätig sein und vertreten und dann eben auch insbesondere forensisch tätig sein. Und deshalb sagen wir immer, wir machen anwaltliches Steuerrecht und das hat für uns im Grunde genommen so drei oder vier Bereiche. Ne? Also wir sagen immer, wir machen streitiges Steuerrecht, also Einspruchsverfahren, Betriebsprüfungen, Klageverfahren von Finanzgerichten und so weiter. Wir machen steuerliche Gestaltungsberatung, also Testamente, Gesellschaftsverträge und so weiter. Wir machen das ganz streitige Steuerrecht, eben das Steuerstrafrecht, was dann auch natürlich so ein bisschen Nebenbezüge zu anderen Wirtschaftsstraftaten hat. Und wir machen seit einiger Zeit zivilrechtliche Litigation mit steuerrechtlichem Bezug. Das ist Beraterhaftung insbesondere, Steuerberaterhaftung,
okay.
Aber auch so ein bisschen Gesellschafterstreitigkeiten, denn auch die kommen häufig aus dem Steuerrecht oder haben so steuerrechtliche Nebenaspekte.
Und dann
hast du
zumindest materiell da den
Anknüpfungspunkt sozusagen.
Ja, ja, verstehe,
genau.
Okay. Was war dein größter Fall? Steigen wir mal direkt so ein, ist die Frage aus dem Publikum. Dazu muss man sagen, wie wir hier Fälle handhaben. Du kannst da natürlich relativ wahrscheinlich wenig Konkretes zu sagen. Wir machen das üblicherweise so, dass wir das so ein bisschen anonymisieren, die Branche ändern, aber vielleicht kannst du so ein bisschen auf die Konstellation abstrakt jedenfalls beschreibend eingehen,
ja.
Soweit das nicht in der Presse war.
Ja, ja,
ja.
Also ich glaube, das ist ja insofern auch eine schöne Frage, weil man dieses Groß ja unterschiedlich definieren kann. Ne? Also die größten Fälle sozusagen betragsmäßig, weiß nicht, ist irgendwie so ein Beteiligungsprogramm in einem internationalen Beratungsunternehmen. Ne, da ging es, keine Ahnung, um große dreistellige Millionenbeträge insgesamt. Das war jetzt nicht meine eigene Sache, das habe ich damals mit Herrn Schwedhelm zusammen gemacht. Andere große Fälle, die teilweise laufen die auch noch, sind Frage der inländischen Geschäftsleitung von ausländischen Holdinggesellschaften. Also die Frage, wo sitzen denn jetzt die Leute eigentlich, die das machen? Aber mir wäre auch immer wichtig, jetzt auch wenn sozusagen so Jüngere wie Juristen und so danach fragen, dass natürlich ist das irgendwie spannend und so, mal so Fälle zu haben, wo ganz viele Nullen da irgendwie hinter den Zahlen sind. Aber es gibt auch ganz viele große Fälle, in Anführungszeichen, insofern, dass die einem großen Eindruck hinterlassen haben, die in einem ganz anderen Umfeld spielen und in möglicherweise betragsmäßig ganz kleine Sachen, aber wo man eben insbesondere in dem strafrechtlichen Bereich ist ja das Besondere, dass man den Mandanten sehr nahe ist. Jetzt nicht in allem, was die tun, aber das ist eben eine existenzielle Frage, wenn der Staat kommt und einen verhaften will. Das ist einfach so.
Mhm.
Zumal natürlich im Wirtschafts- und erst recht natürlich im Steuerstrafrecht, weil man da ja immer sagen muss, das sind ja häufig Leute, die sozial gut integriert sind. Das ist jetzt nicht der, keine Ahnung, Berufskriminelle, ne, der sagt, die sind schon wieder bei mir. Solche Mandanten haben wir auch, aber und wenn da jetzt so eine einfache Sekretärin in so einem mittelständischen Unternehmen dann irgendwie verhaftet wird, weil ihr vorgeworfen wird, dass sie irgendwie an den Lohnsteuerhinterziehungen mitfingiert hat, dann ist das ein ziemlicher Eingriff. Und dann ist man denen natürlich viel näher persönlich, als wenn jetzt so eine Steuerabteilung von einem Großkonzern einen beauftragt. Ja, für die ist man irgendein Dienstleister und der Fall hat zwar irgendwie relativ viele Nummern, aber das ist für den ja nur einer von fünfen, die er da gerade hat. Und ich finde es immer ganz witzig, das ist tatsächlich so, wenn man steuerstrafrechtlich berät und jetzt insbesondere natürlich auch, wenn man auf den oberen Ebenen, also Vorstandsmitglieder zum Beispiel, vertritt und berät, dann ist das nie ein Problem, Termin zu kriegen. Das ist nie ein Problem, telefonisch durchzudringen. Wenn man dann in einem Parallelmandat bei einem Unternehmen gleicher Größenordnung rein steuerrechtlich berät, dann ist das ganz anders.
Ja, verstehe.
Ja, also insofern, das spiegelt das eben so ein bisschen, dass man dann einen anderen Zugang hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit den Stundensätzen ganz gut aussieht, wenn morgens so die Durchsuchungsbehörden irgendwo stehen und man ein neues Mandat gerade vielleicht bekommt.
Also das auch bei uns in der Kanzlei ist das so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Wir machen eigentlich alle, auch Steuerstrafrecht, so die Steuerfahndungsverfahren, sagen wir, das ist immer so Brot und Butter, aber ich mache jetzt relativ wenig Gestaltungssachen. Und die bei uns viel Gestaltungssachen machen, ne, da gibt's ja die Pitches und die Fragen, wie viel kostet das denn, geht das nicht noch billiger und gibt's da nicht Rabatte, bla bla bla. Und die sind immer so ein bisschen genervt, weil in der Tat, ne, im Steuerstrafrecht Diskussionen um Honorarvereinbarungen gibt's ganz selten.
Machst du nicht, logisch. Gibt's eigentlich, wo wir gerade bei der Thematik sind, also nicht Thematik Honorarvereinbarungen, sondern Thematik Durchsuchungen, so auf Staatsanwaltsseite oder bei sonstigen Behörden, die beteiligt sind, so Personen, die du auch kennst, wo du weißt, oh, der oder die schon wieder?
Ja, klar.
Schon, ja.
Ja, klar. Also, wobei, ich sag mal so, wie soll man das jetzt formulieren? Was wirklich ganz schön ist und was ich schon natürlich häufiger mal gehabt habe, ne, wenn man so eine Durchsuchungssituation ist, ja dann häufig auch eine Kaltstartsituation. Ne? Da rufen morgens Mandanten an, die waren ja noch gar nicht bei mir und bei denen wird durchsucht. Mhm. So, die sind irgendwie dann zu uns als Empfehlung gekommen und dann schaltet man sich da ein und kennt ja jetzt nicht mal den Mandanten, wenn ich da hinkomme. Dann ist das manchmal ganz lustig, wenn man die Fahnder immerhin schon kennt.
Ja,
ja, und das ist natürlich wie immer im Leben dann häufig auch. Also ne, es ist immer Blödsinn, wenn so Anwälte sagen, ja, ich kenne den Staatsanwalt, ich rufe den mal an. Also das ist nach meiner Wahrnehmung ist das Quatsch. Aber natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, wenn man jemanden schon mal kennt, dann ist der Zugang natürlich erstmal ein anderer. Der tut mir deshalb keinen Gefallen, aber die Kommunikation ist irgendwie entspannter.
Ja, klar. Man weiß schon mal so ein bisschen auch.
Natürlich, klar.
Ja, logisch.
Und es gibt natürlich auch Fahnder, Fahnderinnen, wo man sagt, oh Gott.
Beruhigt
aber ich nenne jetzt keinen Namen. Also.
Beruhigt das den Mandanten, wenn er merkt, er kennt euch schon so ein bisschen oder ist das eher so, ich dachte, der ist jetzt ganz allein auf meiner Seite und
die kennen sich
ja sogar, was ist denn hier los?
Ja, klar. Nee, also ich glaube nicht, dass die das irritiert, wobei ich glaube schon, dass dann in der Frage sozusagen Funken drinsteckt, weil man natürlich dann schon gucken muss, dass man kann da jetzt einem Fahnder nicht um den Hals fallen und ey Kalli, so, also ne, das würde ja in der Situation nicht gehen. Mhm. Aber ich muss jetzt auch sagen, so eine Beziehung hätte ich jetzt auch zu keinem.
Ja, okay, klar. Gut, wir machen weiter mit der nächsten Publikumsfrage. Gibt es einen besonders traurigen Fall, der dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, klar, gibt es. Ne? Und also ich weiß, einen Fall, den ich jetzt so ganz besonders bitter fand, das kann man auch so ein bisschen abstrakt umschreiben, erstmal abstrakt vorausgeschickt. Ich finde das im Steuerstrafrecht und das ist auch im Steuerstreit, das muss jetzt nicht eine strafrechtliche Konnotation haben, aber ne, was immer bitter ist, ist, wenn die Leute eigentlich tolle Geschäftsideen haben und sich das dann selbst versauen, steuerlich, das Ergebnis, was häufig daran liegt, dass die das irgendwie überoptimieren. Und ich hatte zum Beispiel einen Mandanten, das fand ich tatsächlich bitter, der war angestellt in einem Technikunternehmen, so mittleres, technisches Management und hat dann ganz zu Beginn, als diese Handymasten da überall gebaut wurden erstmals, da haben die ganz spezifisches Zubehör gebaut, was man für jeden Handymast brauchte.
Mhm.
Und da haben sie dann entschieden, das haben die Sub in Auftrag gegeben, die Schellen wurden da irgendwie in Polen oder was hergestellt, wenn man die Idee einmal hatte, war das jetzt kein großes Know-how, und haben das dann vertrieben über Offshore-Gesellschaften und sind dann aufgegriffen worden und dann hat die Finanzverwaltung daraus verdeckte Gewinnausschüttung gemacht, nach unserer Überzeugung, nach meiner persönlichen Auffassung, das ist dann häufig so in den Fällen, ne, dass die haben was falsch gemacht, klar. Die haben auch Steuern hinterzogen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Nur, da geht es dann um die Frage der, ne, wie sind die Verrechnungspreise und so weiter richtig zu bestimmen. Das, was denen da als verdeckte Gewinnausschüttung vorgeworfen wurde und weswegen sie verurteilt wurden, das war ungefähr das Achtfache des Steuervolumens, was in Wirklichkeit verkürzt gewesen wäre. Mhm. Und der ist darüber dann, hat seine vollständige Existenz verloren. Also ne, der ist zu, keine Ahnung, 5, 6 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, Haus und Hof verloren. Also das ist bitter, klar. Mhm. Und insbesondere ist es da eben so bitter, weil man eben sagen kann, wenn die am Anfang einmal vernünftig beraten gewesen wären und auf diesen Scheiß mit der Offshore-Gesellschaft da verzichtet hätten und hier brav ein paar Euro Steuern bezahlt hätten.
Wäre das trotzdem gutes Business gewesen.
Ja, goldenes Business, klar.
Ne, okay. Sind denn Steuerstrafverfahren auch eine Zuschauerfrage oder Zuhörerinnenfrage eher über das materielle Steuerrecht, das Verfahrensrecht oder über das Strafrecht, ich nehme an, allgemein zu gewinnen?
Wir haben ja dazu eine ganz klare Position jetzt sozusagen als Kanzlei, ne? Weil wir immer sagen, Steuerstrafrecht wird gewonnen im Besteuerungsverfahren. Und ne, die Streck hatte man ja ein bisschen martialisch formuliert, ne, die Verteidigung im Steuerstrafrecht erfolgt durch den Angriff gegen den Steueranspruch.
Mhm.
Ne, weil wir würden immer sagen, das ist ja klar, wenn der Steueranspruch weg ist, dann bleibt auch kein, ne, der ganz spitzfindigen könnten jetzt sagen, könnte noch ein Versuch sein, aber ja, der Versuch wird ja in der Regel dann nicht verfolgt. Deshalb ist das jedenfalls jetzt auch da wieder sozusagen ein bisschen Perspektive für die Berufsanfänger. Ich weiß, wenn zu uns irgendwie Praktikanten, Referendare oder so kommen, dann sage ich denen immer, auch wenn sie bei uns steuerstrafrechtliche Fälle bearbeiten, sie werden jetzt nicht ständig mit spitzfindigen steuerstrafrechtlichen Problemen sich beschäftigen, sondern ganz überwiegend ist das Arbeit am Fall und das ist dann Arbeit, Streit um den Steueranspruch.
Mhm.
Ne, also Sachverhalt und irgendwie die Argumentation, dass da eben kein Steueranspruch entstanden ist oder eben viel, viel weniger. Und von daher würde ich auch so sagen, wenn man das jetzt so in der anwaltlichen Lebenswelt betrachtet, die wenigsten Fälle sind doch Fälle, die wirklich gewonnen werden über irgendein brillantes, spitzfindiges steuerstrafrechtliches Argument.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, ich weiß, Burkhard Benevies Partner bei uns, ne, der sagt ja auch immer, er hat noch keinen Fall dadurch gewonnen, dass er irgendwie nett war, aber er hat schon ganz viele Fälle dadurch gewonnen, dass er lästig war. Und ne, insofern ist das dann, glaube ich, ja, die Kombination natürlich aus prozessualen Kenntnissen, Wissen, was man wann wie macht und das dann im Grunde genommen gepuffert eben mit einem soliden materiellen Kenntnisstand und ab und zu mal eine ganz schöne Idee zu haben, hilft natürlich auch, klar.
Gibt es da eigentlich viel Raum für Verhandlungsgeschick? Inwiefern? Kannst du das ein bisschen ausführen?
Naja, die meisten, also jetzt muss man ja mal sehen, ne, das Steuerstrafrecht sozusagen, jedenfalls so wie wir das machen, sind das ja zu 80-90% Steuerfahndungsfälle. Also das heißt Fälle, die geführt werden durch die Steuerfahndung zusammen mit den Strafsachenstellen bei den Finanzämtern. Und bei uns ist es ja nach wie vor so, dass wir in einem sehr hohen Anteil unserer Fälle nicht zum Strafgericht müssen.
Mhm.
Weil wir die Fälle eben vorher irgendwie gelöst bekommen. Und das funktioniert natürlich in aller Regel schon über Verhandlungen. Und wie das nun mal in Verhandlungen ist, das ist ja auch klar, ne? Dass die wenigsten Verhandlungen gehen ja so aus, dass ich 0 biete und der andere 100 gibt, sondern irgendwie trifft man sich dann irgendwo in der Mitte oder bei 2/3 oder ich weiß nicht was. Und ne, ich glaube, das ist sozusagen auch das Spezifikum so der steuerstrafrechtlichen Auseinandersetzung, dass man da eben beides sozusagen gut miteinander kombinieren muss. Ne? Das eine ist eben, zugrunde liegt ja immer ein Steuerfall und die Finanzbeamten, die Steuerfahnder, die ermitteln, das würde ich immer so sagen, die sind ja vom Herzen her zunächst mal eben Finanzbeamte. Das ist, finde ich, auch vollkommen okay. So, ne? Die gesunder Fiskalismus sozusagen gehört da eben auch dazu. Und die wollen Geld verdienen für den Staat. Also jetzt, ne, das klingt so salopp, aber ich meine das überhaupt nicht, ich meine das auch überhaupt nicht, ne, das ist deren Aufgabe, das finde ich vollkommen okay, das ist deren Rolle. Und die Rolle muss ich eben ein Stück weit bedienen, beziehungsweise der muss ich eben umgehen. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, dass man eben durch eine vernünftige Einschätzung auf der Seite dann eben auf der anderen Seite in dieser strafrechtlichen Komponente Ergebnisse erreicht, mit denen der Mandant leben kann jedenfalls.
Die Nichteinigungsalternative für deine Mandanten ist dabei ziemlich offensichtlich. Aber was ist eigentlich die Nichteinigungsalternative für dein Gegenüber, die entsprechend motiviert, sich vielleicht dann doch zu einigen? Ist das einfach nur sozusagen, dass man die Akte zumachen kann oder ist da noch mehr?
Wie soll ich sagen, eigentlich müsste man die natürlich jetzt befragen, aber die natürlich ist das, ne, die haben unglaublich viele Fälle auf dem Tisch, so wie wir alle, und die sind eben froh, wenn sie einen Fall abgeschlossen haben. Und dann, das muss der Mandant auch dann immer wissen, natürlich spielt es für den Fahnder immer auch eine Rolle, dass das Mehrergebnis, was dabei rauskommt, dann eben auch bezahlt wird. So,
ja,
ne,
ja,
denn
ja.
Jetzt nur ein Steuerbescheid, den sich das Finanzamt an die Pinnwand hängt, das ist es ja nicht, sondern es muss eben auch Geld kommen. Und da, das kann man aber eben mit vielen Steuerfahndungsstellen auch sehr, na, also wir gelten ja als sehr streit, wie soll ich sagen, na, lustig, weiß ich nicht, aber streitwillig, aber wir sind auf der anderen Seite eben auch sehr einigungswillig und man findet dann eben häufig, na, am Anfang hat Streck auch immer gesagt, eine Besprechung beim Finanzamt ist in der Regel nicht zu Ende, bevor man sich nicht einmal auch angeschrien hat, also man muss auch mal irgendwie, muss auch mal hoch hergehen, aber am Ende findet man eben häufig dann auch Lösungen.
Zuschauerfrage, wie arbeitest du mit den bisherigen Steuerberatern zusammen? Ich würde vermuten, das meint die anderen Steuerberater.
Ja. Ja. Auch das ist bei uns ja ein bisschen sozusagen Kanzlei-DNA. Ne? Wir sind als Kanzlei ja ganz grundsätzlich und ganz, ganz typischerweise Zweitberater. Ne? Die ganz viele Mandate kommen über die Steuerberater zu uns. Und von daher würden wir schon aus dem Grunde natürlich immer sehen, dass wir den bisherigen Berater eben mehr als, ja, wie soll ich sagen, Kollegen, Mitverteidiger, Mitberater sozusagen betrachten. Und das ist ja auch einer der Gründe dafür, weshalb wir keine laufende Steuerberatung machen, prinzipiell, ne? Weil eben niemand bei uns irgendwie befürchten müsste, dass wir dann morgen irgendwie das Erklärungsmandat übernehmen. Von daher ist das in der Regel eine Zusammenarbeit mit dem bisherigen Berater und häufig ergänzt sich das dann ja auch ganz gut, ne? Ich kann keine Steuererklärung machen und kann keine Bilanzen machen.
Klar.
So, die natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, kann das natürlich dann auch mal ein bisschen spannender werden, weil natürlich dann auch mal Fälle auftreten, klar, ne, wo der Berater dann mal was falsch gemacht hat. Wobei, ich sag mal, ehrlicherweise ist es häufiger erstmal die Situation, dass der Mandant behauptet, der Berater hätte was falsch gemacht, was auch dann nicht immer ganz der Wahrheit entspricht. Und natürlich könnte es dann auch mal Fälle geben, wo man jetzt versucht sein könnte, sagen wir mal so, im Strafverfahren sozusagen den Mandanten zu enthaften, zu verteidigen, indem man irgendwie Verantwortung delegiert auf den Berater. Die ist aber jetzt nach unserer Erfahrung, nach meiner Erfahrung, keine gute Verteidigungsstrategie, funktioniert in den wenigsten Fällen. Und ich könnte jetzt an der Hand abzählen Fälle, wo das dann mal so war. Da war es dann aber, weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall ist oder nicht, auch so, dass die Mandate nicht über diese Berater zu uns kamen, sondern über andere.
Du hast eine goldene Brücke zur nächsten Zuschauerfrage unwissentlich gebaut. Was gibst du einem Praktikersteuerberater mit, der ebenso als Beschuldigter einbezogen wurde, um Verfahren zu vermeiden? Also wir wechseln einmal die Sicht sozusagen. Wie sieht da dann die Verteidigungslinie aus? Oder was sind die Stellschrauben, auf die es ankommt?
Also zum einen muss man ja sagen, das ist sozusagen das, weiß nicht, ob die Frage dahin geht, aber das kann man vielleicht erstmal ja beschreiben. Ne? Also diese Frage, wie vermeide ich als laufender Steuerberater eigentlich, dass mir steuerstrafrechtliche Vorwürfe gemacht werden? Da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass Steuerberatung eben schon sowas wie gefahrgeneigte Arbeit ist. Und das ist ja auch ganz merkwürdig, weil ja, ne, es gibt ja, glaube ich, jedenfalls BGH-Entscheidungen, ich glaube sogar Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, ne, die davon ausgehen, dass es Pflicht des Steuerberaters ist, für seinen Mandanten die steuerlich günstigste Lösung zu finden. Ne, der verhält sich vertragswidrig, wenn er das nicht macht. Auf der anderen Seite, klar, ist der Steuerberater bitteschön ans geltende Recht gebunden und sollte dann auch vielleicht keine Steuerhinterziehung begehen. Das wäre irgendwie ganz gut so. Und dazwischen muss er ja irgendwie navigieren und ich glaube, da ist es eben, hat man im echten Leben jetzt als laufender Berater ständig mal Graubereichszonen, ne, wo man in Probleme kommen kann.
Es muss ja irgendwie so eine Art berufsrechtliches Ermessen oder Ähnliches geben.
So, ja. Wobei, ne, also das, was wir da sozusagen, eine der Strategien, was wir immer sagen ist, jeder Steuerberater sollte so arbeiten, als wenn ihm zu jeder Zeit ein Staatsanwalt über die Schulter guckt. Ganz viel ist die Frage, wie kommuniziere und dokumentiere ich?
Klar.
Und die Verfahren, bei denen es für Berater richtig brenzlig wird, sind häufig Verfahren, wo einfach, wenn man das hier so sagen darf, beschissen kommuniziert worden ist. Mhm. Ja, insbesondere tödliches Medium E-Mails. Gruselig. Ja, weil heute ist das vielleicht schon ein bisschen anders, aber eine Zeit lang war eben dieses E-Mail ganz flüchtiges Medium, wo man vollkommen unbedacht Nachrichten geschrieben hat. Mhm. Und heute, glaube ich, verlagert sich das ein bisschen WhatsApp. In diese Chats. Mhm. Also ganz furchtbar, ja. Und in Unternehmen sollte man allen Mitarbeitern das eigentlich verbieten, E-Mails zu schreiben und zu chatten sozusagen. Weil da dann manchmal, letzter Satz, ne, weil da manchmal auch dann Formulierungen verwendet werden, die für einen Fahnder, für einen Staatsanwalt, auch für einen Strafrichter unmittelbar inkriminierend wirken, obwohl sie vielleicht wirklich in der Situation ganz anders gedacht waren, ne?
Ist eigentlich auch ein interessanter psychologischer Effekt, dass sozusagen, sobald Menschen auch in so einer Umgebung kommunizieren, wie WhatsApp, sonstige Signal, egal, Tools, dass sie dann natürlich auch etwas weniger umsichtig in ihrer Wortwahl werden.
Naja, klar.
Ja, klar. Ja. Nächste Zuschauerfrage. Verlierst du den Glauben an den Rechtsstaat, wenn die Staatsanwaltschaft und die Gerichte die Argumente der Steuerfahndung übernehmen und die Verteidigung das Gegenteil beweisen muss?
Nein, also um sozusagen erstmal das, ne, wobei das natürlich die Frage auf Situationen abzielt, die man leider natürlich häufig erlebt. Wobei man das, glaube ich, ehrlich gesagt, nüchtern betrachtet, ja so sehen muss, dass, ne, es gibt ja keine Ausbildung zum Steuerstrafrichter. Ne, ich kann am Amtsgericht Steuerstrafrecht machen, ohne einmal in die Abgabenordnung geguckt zu haben. Mhm. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass das bei allen der Fall ist, nur man muss ja einfach sehen, die wenigsten Richter, die über Steuerstrafverfahren entscheiden, haben eine solide steuerliche Grundausbildung. Mhm. Und bei Staatsanwälten ist es im Grunde genommen ähnlich. Da ist es vielleicht ein bisschen anders noch, weil die natürlich über die Schwerpunktabteilung und so weiter dann da Know-how aufbauen. Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe von Staatsanwälten, die mal irgendwie vorher Steuerrecht gemacht haben, so klar. Aber also ne, das ist ein Frustrationserlebnis, was man natürlich häufig erlebt. Und ich sage jetzt mal ein bisschen scherzhaft, einer der Gründe dafür, weshalb wir sehr ungerne bei Strafgerichten unterwegs sind. Denn am besten löst man das irgendwie vorher. Ja. Aber klar, das lässt sich nicht immer vermeiden. Ich würde auf der anderen Seite, da ihr sozusagen auch mal, damit das nicht in eine falsche Richtung kommt, ne, insgesamt können wir, glaube ich, auf die Justiz sehr stolz sein. Und ist das eine Schande, wie schlecht die Justiz ausgestattet ist, dafür, wie wichtig die Aufgabe ist, die wahrnehmen. Und von daher würde ich so diese grundsätzliche, ne, Verlust in das Vertrauen in den Rechtsstaat, nein. Und insbesondere auch, finde ich, muss man immer wieder sagen, wer exzellente Arbeit leistet, sind zum Beispiel die Finanzgerichte. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mich nicht auch mal über einen Finanzrichter aufrege oder ständig falsche Urteile bekomme, jedes Mal, wenn ich verliere, klar, aber also ernsthaft gesprochen, das ist großartige Arbeit. Das sind exzellente Steuerjuristen, die geben sich viel Mühe mit den Sachen, finden häufig Sachen raus, die man als Anwalt über Jahre noch nicht gesehen hat. Und in der Summe gibt es immer mal Ausschläge nach rechts und nach links. Ne? Ich sage ehrlich, ich habe auch schon Finanzgerichtsverfahren gewonnen, bei denen ich sage, die hätte ich nicht gewinnen dürfen, aber nehmen wir mit, klar. Ja. So. Mhm.
Ich würde nochmal das Thema kurz wechseln und nochmal kurz den Aufruf sozusagen ans Publikum. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Das war die letzte gerade von Ihnen. Ansonsten habe ich nämlich eine dann vielleicht Abschlussfrage, aber wir können das auch nochmal schieben und nachher wieder dann reincutten. Das hört man in der finalen Produktion nicht. Ich würde mal kurz auf was anderes eingehen, nämlich das Stichwort Lehre. Du bist Lehrbeauftragter in Hamburg an der Law School. Ja. Machst da vermutlich Steuerstrafrecht?
Steuerstrafrecht und Umsatzsteuer habe ich eine Zeit lang gemacht auch.
Wie blickst du auf den Nachwuchs?
Wie soll ich sagen, Spannung und Interesse, die, ich sag mal so, wenn ich insbesondere Steuerstrafrecht mache, ne, denn ich habe an anderen Unis auch immer schon mal so, jetzt nicht als fester Lehrbeauftragter, aber so Veranstaltungen gemacht, das waren in der Regel dann aber steuerstrafrechtliche Veranstaltungen. Da habe ich immer den Eindruck, das ist für die Studenten natürlich ganz interessant, weil das so ein bisschen wie ein bunter Hund sozusagen, und das Steuerstrafrecht ist ja in den letzten 10 Jahren auch so durch die Medien gegangen, dass man jetzt irgendwie ein paar knallige Fälle dann mit denen machen und erzählen kann. Und klar, ich meine, was einem da begegnet, ne, waches Interesse sozusagen. Das, wie gesagt, was mir manchmal auffällt, wo ich mich manchmal ein bisschen wundere, ist, dass ich eben den Eindruck habe, dass die häufig meinen, sie müssten sich im zweiten oder dritten Semester schon irgendwie auf irgendein Spezialfach fokussieren, wo ich jedenfalls immer denken würde, nein, lernt sozusagen das Handwerk und die Systematik, und dann ergibt sich alles Weitere, zukünftig durch irgendwelche günstigen Zufälle sozusagen.
Dann haben wir damit doch noch eine Frage getriggert. Was empfiehlst du Berufsanfängern im Steuerstrafrecht?
Also ich würde mal so sagen, ne, es gibt ja im Steuerstrafrecht, auch wenn man sich so die Leute anguckt, die das machen, gibt es ja so ein bisschen zwei Lehren sozusagen. Ne? Es gibt ja diejenigen, die da reinkommen aus dem Bereich der Strafverteidigung und es gibt umgekehrt diejenigen, die jetzt eher vom Steuerrecht kommen, möglicherweise auch aus einer Steuerberatenden. Ne? Ich meine, was klar ist, wenn ich Steuerstrafrecht machen will, brauche ich Grundkenntnisse im Steuerrecht. So, das heißt, und ich für mich als Jurist, ich muss sagen, ich habe mir das in der Promotion so ein bisschen selbst sozusagen beigebracht, soweit das irgendwie geht, und habe dann wirklich sehr viel mitgenommen aus dem Fachanwaltskurs Steuerrecht. Mhm. Denn da habe ich das sozusagen in komprimierter Form so das erste Mal systematisch dann nochmal eingesammelt. Insofern wäre das was ich jedem empfehlen würde, auch wer in einer Strafverteidigerkanzlei ist und Steuerstrafrecht machen will, mach einen Fachanwaltskurs. Ob du den Fachanwalt dann führst oder nicht, das ist dann egal. Aber dann hat man sozusagen einmal so ein solides Grund-Know-how mitgenommen. Umgekehrt klar, ne, wer aus der Steuerberatung kommt und Steuerstrafrecht machen will, ja, der muss sich irgendwo mal strafprozessuales Grund-Know-how aneignen. Also dann vielleicht, keine Ahnung, ne, wobei jetzt ein Fachanwaltskurs Strafrecht, da muss ich dann auch BTM machen und so weiter. Weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ich irgendwie, das ist ja eine Materie, die eben aus zwei Teilbereichen und irgendwie muss ich eben sicherstellen, dass ich diese Überlappung hinkriege. Klar.
Schön, dann haben wir doch für heute ein wunderbares Beispiel hier im Podcast gehört dafür, dass es vielleicht die richtige Entscheidung ist, sich nicht im zweiten Semester festzulegen und man trotzdem mit viel Berufserfahrung sehr viel Ahnung hat. Vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke.
Danke für das Gespräch.
Ciao.
Ciao.